Ein Zitat aus dem Buch Kirche, Schuld und synodaler Weg von David Ranan. Würde die Kirche die Idee Christi vom Apparat trennen, wäre sie in der Lage, die Lehren Christi weiter zu predigen und lebendig zu halten und gleichzeitig die notwendigen Korrekturen an sich vorzunehmen. Das schreibt David Ranan in seinem Buch Kirche, Schuld und synodaler Weg, was Galileo, die Judenverfolgung und den Missbrauchsskandal verbindet. Bei uns ist jetzt der Kulturwissenschaftler und Autor David Ranan. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, sehr schön, zu Gast bei Ihnen zu sein.
Vielleicht zu Anfang die Frage, was hat Sie denn, Sie sind nicht Katholik, was hat Sie dazu bewogen, sich mit diesem Thema Missbrauch, synodaler Weg zu beschäftigen?
Ich studiere schon seit vielen Jahren Machtstrukturen. Das ist ein Thema, das mich schon immer fasziniert hat. Und die katholische Kirche ist ja eine sehr große Organisation und eine wahrscheinlich die älteste Struktur in der Welt, die einzigartig ist, indem sie eine Hierarchie hat, in der der Top der Hierarchie sowohl die theologische Autorität hat, wie auch die organisatorische Macht hat. Das macht sie für jemand, der Machtstrukturen studiert, spannend.
Und jetzt ziehen Sie eine Verbindung zwischen Galilei, der Judenverfolgung und dem Missbrauchsskandal. Diese drei Dinge, stellen Sie fest, verbindet etwas. Was denn?
Diese drei Themen, die ich in meinem Buch untersuche, Galileo, Judenverfolgung und Missbrauchsskandal, haben etwas, was sie verbindet, und zwar, dass in diesen drei Fällen die Kirche versucht hat oder behauptet hat, dass sie es sogar geschafft hat, sich zu entschuldigen über ihr Verhalten oder über das Geschehen. Ich zeige anhand von Texten, im Fall von Galileo und der Judenverfolgung, von Dokumente. Es gab ja Untersuchungskommissionen zu Galileo und es gab mehrere kirchliche Dokumente der Entschuldigung vis-à-vis der Juden. Und was den Missbrauch betrifft, gab es in den letzten Jahren, das hat lange gedauert, einige päpstliche Aussagen. Was ich hier zeigen kann, ist, dass diese Entschuldigungen nie richtige Entschuldigungen sind.
Sie nehmen diese Unterlagen, diese Entschuldigungen, die keine richtigen Entschuldigungen sind, die nehmen Sie zur Hand und werfen mal einen ganz genauen Blick drauf. Bei Galileo Galilei ist das etwas, was Johannes Paul II., also sehr viel später, als Entschuldigung formuliert hat. Und es ist das, was er formuliert hat, es ist keine Entschuldigung, sagen Sie.
Als Johannes Paul II. In einer Eröffnungsrede der Sitzung des Päpstlichen Akademie der Wissenschaft, der Papst hat verkündet, dass eine Untersuchung des Fall Galileos stattfinden wird. In seinen Worten ist es ganz klar, dass ihm, was da passiert ist mit Galileo, nicht angenehm war. Das sollte eigentlich seiner Kirche nicht passieren sollen. Wenn man diese Rede liest, dann klingt er eigentlich sehr optimistisch, dass das Resultat auch eine Entschuldigung sein wird. Es hat 12 Jahre gedauert, bis es wieder eine Sitzung gab von dieser Akademie. Und wenn man die Rede desselben Papstes da liest, dann klingt sie schon ganz anders. Und auf einmal erklärt der Papst, wer alles dran schuld war, außer der Kirche selber. Schon die Tatsache, dass es 12 Jahre gedauert hat. Es war ein ganzes Gremium, das dran gearbeitet hat. Einem Outsider wie mir ist es eigentlich klar, dass es konservativen Spieler in der Kurie wichtig war, irgendeine Entschuldigung zu vermeiden. Und das haben sie auch geschafft.
Und es klingt immer so ein bisschen dann, wenn man das liest, wie always excuses, sagt der Engländer, ja, die Zeit war so und so und wir müssen das aus der Zeit heraus verstehen, dass die Kirche unter einem Druck stand und so weiter. Als wenn er sagen wollte, ja, wir konnten eigentlich gar nichts dafür, dass das damals so passiert ist.
Ja, und auch etwas Schuldzuschreibung dem Galileo selber. Und da geht er überhaupt nicht darauf ein, was für eine Machtausübung die Kirche bereit war zu aktivieren, wenn ihr etwas nicht gefiel. Schon das wäre eine Entschuldigung wert. Auch wenn der Galileo total falsch wäre, auch wenn der Galileo die schlimmsten Sachen behauptet hätte, ist die Frage, hätte die Kirche so ihre Macht ausüben sollen? Dann kann man natürlich sagen, ja, das macht sie ja schon nicht mehr. Erstens macht sie es nicht mehr, weil sie keine Macht mehr hat. Die hat ja nicht mehr die Macht zu foltern oder Leute ins Gefängnis zu setzen.
Das heißt, die Kirche ist nicht in der Lage, ihre Schuld voll und ganz einzusehen, im Fall Galileo Galilei, und auch nicht in dem, was sie durch ihren Antijudaismus angerichtet hat, der zum Antisemitismus auch geführt hat. Auch da ist die Kirche nicht in der Lage, ihre Schuld einzugestehen?
Da ist es aus meiner Sicht noch schlimmer. Da geht es um Jahrhunderte, in denen Priester, katholische Priester in der ganzen christlichen Welt Judenhass gepredigt haben. Judenhass wurde gepredigt. Es wurde von kirchlichen Autoritäten vor Juden gewarnt. Da kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass man sich darüber nicht ganz klar entschuldigt. Und das wurde auch nicht gemacht. Die Texte sind wirklich verblüffend. Und es hat zig Jahre gedauert. Es war ja das zweite Konzil. Schon da wurde das Dokument, das sich damit beschäftigte, in den internen Verhandlungen in der Kurie dauernd runtergestuft. Diese Notwendigkeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen, kam ja wegen dem Holocaust. Hätte es keinen Holocaust gegeben, hätte die Kirche sich wahrscheinlich auch nicht mit dem jüdischen Thema auseinandergesetzt. Und die erste Reaktion der Kirche ist auch richtig, dass das Nazi-Regime ein säkulares Regime war. Dass der Antisemitismus ein säkularer Judenhass war und nicht ein religionbasierter Judenhass. Und damit hat man probiert, sich eigentlich und noch immer von der Verantwortung für den Holocaust zu entfernen. Zu sagen, das hat mit uns nichts zu tun. Das ist aber falsch. Menschen, auch wenn sie nicht mehr richtig gläubig sind, die Jahrhunderte, die über Generationen gelernt haben, dass Juden was ganz Fieses sind, was ganz Schlimmes sind, unseren Gott umgebracht haben, uns betrügen und belügen und was immer alles man über Juden in der christlichen Welt in einer Synode nach der anderen bestätigt hat. Und dass man sie über Jahrhunderte lang sie in Ghettos einschließen musste und ihnen extra Kleidung geben musste. Also der gelbe Stern, den das Dritte Reich erfunden hat, die mussten nicht lange suchen. Den gab es schon in katholischen Synoden, die in Juden aufoktroyiert haben. Der Weg ist sehr leicht, der ist nahtlos vom christlichen Antijudaismus in den Antisemitismus. Dafür gibt es in den Dokumenten, die imponierend sind, kein Wort. Es wurde im besten Fall gesagt, dass die Kirche sich entschuldigt für Taten von Christen, aber nicht für ihre Verantwortung für das State of Mind, für die Denkart dieser Christen. Aber die Verantwortung für die Denkart, für die Bereitschaft war die der Kirche. Es war viel leichter für Nazis brutal gegen Juden zu gehen, nachdem sie schon als kleine Kinder gelernt haben, schon die Großeltern haben, wir haben Juden gehasst.
Also die Kirche ist nicht in der Lage, darüber so zu reflektieren oder zu sagen, wir, unsere Schuld ist es, dieser Antijudaismus, auch bei Galileo Galilei, unsere Schuld ist es, die Schuld der Institution Kirche ist es, dass das passiert ist. Und das liegt in der Grundstruktur der katholischen Kirche, sagen Sie in dem Buch.
Ich glaube, aber da bin ich kein Theologe, dass die Erklärung dafür mit dem Verständnis der katholischen Kirche ist, dass sie die sich als Corpus Christi sieht. Und wenn die Kirche kommen wird und sagen wird, ja, wir sind korrupt, dann würde das auch bedeuten, dass der Corpus Christi korrupt ist. Und das können sie natürlich mit Recht nicht sagen. Daher kam ja diese Idee, meine Idee, dass man einen theologischen Weg finden muss, um zu unterscheiden zwischen der schönen Idee von Christus, die rein geblieben ist, da ist nichts Korruptes dran, und der Verwirklichung, der Arbeit der Institution, die aufgebaut wurde, um diese Idee zu vermarkten. Jetzt benutze ich Vermarkten, ist ein modernes Wort, aber dafür wurde die Kirche aufgebaut und damit sieht sie auch ihre Rolle. Diese Institution von Menschen geleitet, wurde korrumpiert und ist korrupt. Wenn ein Theologe einen Weg finden könnte, um diese Division zu machen, weiter zu sagen, wir verstehen uns als Corpus Christi, aber in unserem Teil, in dem unteren Teil, ist da Korruption eingegangen. Ich bin kein Theologe, aber das wäre aus meiner Sicht die Lösung.
Ist aber nicht ganz einfach, weil das hat mit dem Amtsverständnis der katholischen Kirche, der Würdenträger, der Bischöfe, des Papstes zu tun, die ja alle in direkter Nachfolge von Jesus Christi in den Sakramenten stellvertretend für Jesus Christi die Sakramente spenden. Das heißt, die stehen in direkter Nachfolge von Jesus Christus. Da kann man nicht so einfach den Apparat, die Institution vom Corpus Christi trennen, ohne das Amtsverständnis nicht neu hinterfragen zu müssen und damit auch die hierarchische Legitimation, warum ein Bischof und ein Papst ganz oben steht, direkt von Jesus Christus beauftragt.
Wie gesagt, ich bin kein Theologe. Der Nachfolger ist auch nicht die Originalperson. Kein Bischof ist Jesus Christus.
Aber wenn er das Sakrament spendet, ist er in dem Augenblick...
Ja, in dem Augenblick. Aber die haben ja nicht die Gräueltaten begangen, als sie gerade den Eucharist gefeiert haben. Ich glaube, man könnte, wenn man wollte, damit eine Lösung finden, die es ermöglicht, eine Entschuldigung mit einem zu sagen, ja, es ist unsere Schuld, ohne dabei zu sagen, und das ist nicht die Schuld von Jesus.
Und diesen Punkt werfen Sie auf und sagen, das wäre der Punkt, über den nach den Verbrechen der sexualisierten Gewalt in der Kirche geredet werden müsste, um dieses Selbstverständnis, um die Machtstrukturen. Sie leiten das aus diesen Unterlagen Galileo Galilei, wie das aufgearbeitet wurde, auch aus den Unterlagen, wie der Antijudaismus nicht aufgearbeitet wurde, auch da kein Schuldeingeständnis. Da leiten Sie das draus ab und sagten, das wäre der Ansatz, über die sexualisierte Gewalt zu diskutieren, während der jetzige Ansatz, der viel um Reformen geht, Frauenpriestertum, Zölibat etc., der eigentlich gar nichts unmittelbar damit zu tun hat.
Ich bin Jude, ich bin kein Katholik, ich habe keine Aktien im Geschäft. Wenn die katholische Kirche beschließt, sich zu reformieren, Sachen zu ändern, teilweise sich in ihrer Struktur der protestantischen Kirche zu nähern, so wie ich das sehe, ist es wirklich ihr Geschäft. Aber es sollte nicht gemacht werden mit der Idee, dass damit weder Missbrauch noch Vertuschung des Missbrauchs vermieden werden kann. Den Connect sehe ich nicht. Und ich bin auch der Meinung, dass die MHG-Studie das nicht behauptet. Ich verstehe, dass es Aktivisten gibt und viele, die in Katholiken in Deutschland und in anderen Ländern, denen die Kirche sehr wichtig ist und die der Meinung sind, dass die Kirche einen solchen Änderungsweg gehen muss. Nur bin ich der Meinung, dass mit dem Missbrauch nichts wirklich zu tun hat. Mehr als das, ich bin sogar der Meinung, dass es taktisch ein falscher Weg ist. Wenn man mich vor der synodale Weg angefangen hat, gefragt hätte, hätte ich gesagt, die Hauptaufgabe soll sein, die Machtstruktur im Vatikan total zu öffnen, ganz transparent zu machen, dass es keine Geheimnisse gibt, dass alles offen liegt, dass die Gespräche offen sind, die Dokumente offen sind, dass da alles offen ist. Wenn das gemacht wird, das plus eine richtige Entschuldigung für die Verantwortung der Kirche, da es vorher nicht transparent, diese Vertuschung konnte nur gehen, nicht weil es kein Zölibat gab. Nicht wegen dem Zölibat, noch wegen dem Mangel an Homo-Ehe-Segnung oder Frauenpriester. Die Vertuschung konnte nur geschehen, weil die Strukturen im Vatikan nicht transparent sind. Das hätte das Hauptziel aus meiner Sicht sein können. Wenn es um den Missbrauch geht, wäre das der Weg.
Und man müsste natürlich über das theologische Selbstverständnis der katholischen Kirche sprechen. Denn das theologische Selbstverständnis der Kirche, so wie es jetzt existiert, hat ja dazu geführt, dass immer die Institution, der Schutz der Kirche, der Schutz der Institution über allem steht. Das müsste dann aufgebrochen werden.
Jein. Was sicherlich nicht geht, ist, dass der Schutz der Institution Vorrang hat über den Schutz von Schutzbefohlenen. Das geht einfach nicht. Ich habe völliges Verständnis dafür, dass die katholische Kirche, wie jede andere Institution, der Meinung ist, dass man sie unter allen Bedingungen unterstützen muss. Das ist okay. Es geht nur nicht mit Taten, die strafrechtlich verboten sind. Das geht nicht. Es geht nicht mit sexuellem Missbrauch. Es geht ja mit Sachen, die einem unangenehm sind oder unfair, wenn auch Frauen gerne Priesterinnen sein wollen. In unserer Kirche geht das nicht, könnte sagen, wir wollen unsere Struktur schützen. Man kann nicht sagen, der Preis fürs Schützen, dass ein Kind vergewaltigt wird, das geht nicht. Da muss man unterscheiden.
Zu Anfang Ihres Buches, da schreiben Sie, für alle meine katholischen Freunde, die sich mit einer so tiefgreifenden Enttäuschung in ihrer Kirche auseinandersetzen. Also Sie haben viele katholische Freunde, mit denen Sie das diskutieren?
Ja, ich habe sehr gute katholische Freunde. Ich habe das Manuskript meines Buchs, bevor es rauskam, an einige befreundete Katholiken, die auch involviert sind und denen die Kirche wichtig ist, die nicht ausgetreten sind, und ich wollte ihre Meinung hören. Ich habe natürlich auch Freunde, die ausgetreten sind, und ich habe Freunde, die wütend sind, und ich habe Freunde, die enttäuscht sind. Ich finde es einfach interessant. Ich finde die katholische Kirche einfach eine spannende Struktur.
Vielen Dank, David Ranan. Das Buch Kirche, Schuld und synodaler Weg, was Galileo, die Judenverfolgung und den Missbrauchsskandal verbindet. Unbedingte Leseempfehlung. Sie kommen auf viele neue Ideen, wenn Sie das Buch lesen, und denken vielleicht auch anders über den synodalen Weg und die Synodalversammlung nach. Das Buch ist im Dietz Verlag erschienen, kostet 14 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen. Auch ich habe das Gespräch genossen.